Hallo, ich bin Helene, Mitbegründerin und Co-Geschäftsführerin von Fair Share of Women Leaders.
Und ich bin Kai Viehhof, Impact-Philanthrop und Sozialunternehmer.
Zusammen starten wir den Podcast In Verbündung.
Rund um die Themen Geschlechtergerechtigkeit, die Rolle von Männern und Allianzen für den Wandel.
Gemeinsam werden wir mit Gästen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft diskutieren,
wie wir gemeinsam Geschlechtergerechtigkeit erreichen können. In Verbündung.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts In Verbündung, dem Podcast über Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechteridentitäten und wie wir über die Identitäten hinweg gemeinsam mehr Gerechtigkeit erreichen können zwischen männlich gelesenen Personen und weiblich gelesenen Personen und darüber hinaus. Und ich freue mich, dass ich hier heute digital wieder zusammenkomme mit meinem Co-Host Kai. Hallo Kai.
Hallo Helene. Ja, danke für die Einleitung. Und dann leite ich direkt auch gerne über zu unserem heutigen Gast. Ein Mensch, der mich immer wieder sehr beeindruckt. Das ist Milad Tabish. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles wirklich korrekt betont, denn eigentlich spreche ich dich nur mit Vornamen an.
Ja, richtig.
Sehr schön. Ja, und vielleicht magst du dich und deine Arbeit mal vorstellen, denn das kennt dich ja wahrscheinlich noch nicht jeder, der zuhört.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Kai und hallo, liebe Helene. Schön, euch kennenzulernen und danke für die Einladung. Mein Name ist Milad Tabish. Ich bin Kind des Ruhrpotts oder Kind des Ruhrgebiets. Ich bin hier 1996 in Bochum geboren und als Gastrokind aufgewachsen in Bochum. In der Gastronomie meines Papas aufzuwachsen war für mich so ein bisschen die School of Life und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute das mache, was ich mache. So eine Pizzeria in einem Bochumer Stadtteil ist ja der beste Weg, um mit dem Querschnitt der Gesellschaft jeden Tag in Berührung zu kommen. Ich bin heute, nach meinem Studium habe ich dann die Organisation Ruhrpott für Europa gegründet und auch heute noch beschäftigt mich Ruhrpott für Europa. Ich leite die Organisation und leite sie jetzt mit meiner Kollegin Leonie zusammen. Und wir versuchen im Ruhrgebiet einen Ort zu schaffen oder eine Organisation oder eine Plattform zu sein, für die ich mich oder nach der ich mich, als ich 18, 19, 20 war, ziemlich gesehnt habe. Ein überparteilicher Ort, um über große Fragen, die einem Sorgen bereiten oder sogar Angst machen, diskutieren zu können, in sicherer und in ja vertrauter Peer-Ebene. Und diesen Ort zu bauen, das ist so die tägliche Beschäftigung. Und es macht einen großen Spaß, seit 2,5 Jahren Teil dieser Reise sein zu dürfen.
Was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, deine Eltern sind ja in den 90er Jahren, wenn ich das im Kopf habe, aus Afghanistan nach Deutschland, also Bochum gekommen. Und aus dieser Perspektive heraus betrachtest du ja auch immer Europa und hast auch mir dann irgendwo nochmal so die Augen geöffnet, wirklich auch zu wertschätzen, was für ein Riesengeschenk das ist, dass wir Europa haben. Und gerade auch im Moment, ne, wo man feststellt, dass die USA keine Unterstützung mehr sind, was auch Mächte, Großmächte wie Russland und China durchaus bedrohlich wirken, finde ich das auch nochmal ein ganz wichtiges Ding, sich darüber bewusst zu werden. Hast du da nochmal vielleicht eine Situation, die dich da besonders, also die da besonders prägend war, das so zu betrachten?
Ja, ich erinnere mich an noch ziemlich naive Fragen, die ich meinem Papa und meiner Mama gestellt habe, als das am Frühstückstisch mal zu Wort kam, die ganze persönliche Geschichte, die Flucht und dann das Ankommen in Deutschland. Eine Frage lautete immer: Papa, Mama, warum Bochum? Ihr hattet die Wahl von allen schönen Ecken Europas. Ich war vor kurzem da. Warum wurde es nicht Malaga? Warum wurde es nicht das wunderschöne Hamburg oder die wunderschöne Altstadt von Osnabrück? Warum Bochum? Und die Antwort war zwar nicht zufriedenstellend, aber sie machte Sinn. Der einzige Verwandte, die einzige entfernte bekannte Person vom Papa lebt halt in Bochum und man geht dorthin, gerade wenn man total neu ist, die Sprache nicht kann und einfach nur schnell ankommen möchte, dorthin, wo man auch ein schnelles Ankommen relativ leicht realisieren kann, und dann wurde es Deutschland. Ja, und die Frage von dir, Kai, zielt ja auch so ein bisschen auf, warum Europa und warum ist jetzt jemand mit einem afghanischen Migrations-Background ein Verfechter der europäischen Idee? Das sage ich immer sehr gerne, dass es in erster Linie mir um die europäische Idee geht und nicht so sehr um die Europäische Union, wie wir sie heute in Gestalt von Brüssel und Straßburg haben. Denn daran habe auch ich Kritikpunkte. Aber die europäische Idee an sich, die muss unbedingt eine Idee sein, für die jede und jeder erst recht vulnerable Person oder Diskriminierungserfahrung oder diskriminierte Person in der Gesellschaft stark machen müsste. Wenn wir uns anschauen, wer Europa gerade zerstören möchte, du hast ein paar Kandidaten genannt. Auf der Welt würde ich noch hinzufügen, es gibt noch eine ganze Menge Kandidatinnen und Kandidaten in unserem Land, die nicht viel damit anfangen können, was mal Grund war, weswegen meine Eltern nach Europa gekommen sind. Demokratie, freie Meinungsäußerung, die Würde des Menschen, die garantierte Würde, dass man als Mensch angesehen wird, das Versprechen, sich hier ein Leben aufzubauen und eben auch für die nachkommende Generation, für Tochter und Sohn auch ein Leben aufbauen zu können oder dass sie sich zumindest ein Leben hier aufbauen können, unabhängig davon, welche Haarfarbe sie haben, ob sie Milad oder Max heißen. Also all diese Fragen haben mal meine Eltern nach Europa gelockt oder Europa sozusagen angefunkelt. Das steht gerade total anachronistisch, aber es war wieder auf dem Spiel. Neben Trump und Putin auch von politischen Kräften in unserem Land. Und deswegen ein Kämpfen für die europäische Idee ist eben auch ein Kämpfen dafür, für unseren Way of Life, für eine offene, tolerante Gesellschaft. Und deswegen sehe ich es quasi als nicht nice to have, sondern als Lebensversicherung oder als ein Kämpfen für die eigene Lebensversicherung.
Wenn ich an Afghanistan denke, dann meine ich auch mal gehört zu haben, dass bevor das Taliban-Regime dort die Macht übernommen hat, es eigentlich auch im Hinblick auf Frauenrechte durchaus sehr fortschrittliches Land gewesen ist und dass damit aber ein gigantischer Rückschlag gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich das richtig wiedergebe.
Ja, absolut. Die Taliban haben ja nicht einmal in der Geschichte das Land sozusagen übernommen, sondern zweimal. Einmal in den 90er Jahren haben sie die Macht ergriffen und jetzt kürzlich 2021 mit dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan erneut und damit die fragile Demokratie, die seinerzeit in Afghanistan aufgebaut worden ist, wieder zerstört. Deswegen ist es so tragisch. Und meine Eltern sagen auch immer, in diesem Land kommt der Fortschritt in einer Art oder mit einem Pendel daher. Mal geht es in die eine Richtung und dann aber leider wieder in die andere Richtung. Es ist aktuell eine der wahrscheinlich schlimmsten Phasen für junge Mädchen mit Blick auf das Verbot auf Bildung, für Frauen mit Blick auf Rechte, Meinungsfreiheit, Wahlrecht, all diese Sachen, die erkämpft worden sind, die freie Selbstentfaltung, zumindest in den urbanen Gebieten Afghanistans, all das auf dem Rückschritt. Und das ist so tragisch. Und ich glaube, hätte man die Zeit zurückdrehen können, dann hätten, glaube ich, sehr viele auch in Europa vermutlich es anders gemacht. Und das, was aufgebaut worden wäre, nochmal aus einer anderen Perspektive wertgeschätzt. Jetzt aktuell, ja, wir haben, ich würde schon fast sagen, Gottlob, keine Verwandten dort. Sonst wären wir nochmal viel, viel stärker betroffen. Aber auch allein aufgrund der Biografie und aufgrund der eigenen Kultur schaut man natürlich mit einem weinenden Auge nach Afghanistan und mit einem hoffnungsvollen Auge auf das Nachbarland Iran, wo sich Menschen so mutig gerade auf die Straßen machen, trotz Sache, dass sie massakriert werden, erschossen werden von Schergen und von der Regierung ohne Prozess, ermordet werden. Also all das macht auf der anderen Seite Hoffnung, dass Menschen so vieles in Kauf nehmen, um eben für eine ähnliche Situation, Unterdrückung und Unfreiheit, diese Sachen nicht mehr tatenlos entgegenzuschauen und zu sagen, nein, es wird jetzt Zeit für Veränderung. Ich blicke damit mit großer Ehrfurcht und mit sehr viel Hoffnung hin und weiß gleichzeitig, dass wir unbedingt auch was machen müssen. Da, wo wir gerade sitzen, haben wir auch eine ganze Menge Macht.
Oh, die perfekte Brücke zu unserem Thema. Und ich würde auch kurz noch dazu sagen, wir nehmen Mitte Januar 2026 auf. Ne, was du gerade beschreibst, sind wirklich ganz aktuelle Dinge, die auf der Welt passieren, wo, glaube ich, auch ganz viel in unterschiedlichster Form ja Allyship gefragt ist. Und so vieles, was du gesagt hast, wir kannten uns ja noch nicht, Milad, hat in mir schon ganz viele Fragen aufgewühlt, was wir hier besprechen können über Macht, Geschlechtergerechtigkeit, Identität und wie Allyship da eine Rolle spielen kann, ein paar dieser Dinge, die du angesprochen hast, wirklich zu verändern. Und gerade in den Zeiten, in denen wir leben, die du auch gerade so eindrücklich hier schon eingebracht hast, was heißt denn dieses Konzept für dich, sowohl wie du es erlebst oder vielleicht auch genau nicht erlebst, was du davon dir wünschen würdest, wie du deine Rolle in so einer Idee von Allyship siehst. Ja, was ist da deine Definition oder dein Anspruch an diese Idee?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Ort ist. Mein Büro ist neben einer Kleingartenanlage, wie so ein Schrebergarten, den man erreicht und dann die Türe zumacht und sagt, ich bin angekommen, ich bin jetzt ein Ally und damit ist der Prozess abgeschlossen und seht her, hier Selfie, ich bin schon drin. Sondern eher vermutlich so ein leicht schimmernder, flimmrig schimmernder Stern am Nachthimmel, an dem man sich jede Nacht neu orientieren muss oder gefragt ist, neu zu orientieren, neu die Segeln auszurichten, neu den Kompass auszurichten, wenn ich das noch ergänzen kann, in Konkurrenz mit sehr viel hellen oder sehr laut funkelnden Sternen, die alle auch irgendwie vermeintliche Orientierung bieten wollen oder konkurrieren und ebenfalls Menschen vermeintliche Orientierung anbieten. Also eine tägliche Aufgabe zur Reflexion und zum Neuausrichten. Und ganz konkret für meine Arbeit, ich meine, ich bin in der privilegierten Position, dass ich nicht da, wo ich arbeite, zu irgendeiner Anlaufstelle laufen muss. Ich muss selbst die Anlaufstelle auf der einen Seite sein und gleichzeitig auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen und in unserem Fall oder in meinem Fall nur Kolleginnen immer wieder überlegen und reflektieren, sind unsere Segel genauso, wie wir sie uns wünschen, ausgerichtet? Sind wir auf dem richtigen Pfad oder braucht es hier und da ein Nachjustieren? Denn wenn wir sozusagen von uns aus, liebe Helene, sagen, wir wollen für gewisse Werte, Stichwort europäische Werte, Demokratie und Jugend eine Orientierung bieten, dann müssen wir erstmal nach innen quasi diese Orientierung und dieses Wertekorsett vorleben, damit man es auch authentisch nach außen in den zum Beispiel Schulklassen ebenfalls vorleben kann.
Und wie versuchst du das in diesem täglichen Bild? Mir gefällt es total, weil ich finde auch, das ist nichts, wo wir jemals fertig sind, sondern ein fortschreitender Prozess, wo wir vielleicht sogar manchmal irgendwie das Gefühl haben, wir stehen im Dunkeln. Aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wo du dich da gerade verortest und was vielleicht schon hinter dir liegt und wie du diesen täglichen Anspruch für dich in deiner Arbeitsumgebung oder auch wo auch immer es dir begegnet, lebst. Und zum Beispiel hast du ja erzählt, ihr seid auch in einer Co-Geschäftsführung, ich auch, deshalb spielt es ja auch da eine Rolle, ne? Und dann auch, wenn da verschiedene Geschlechteridentitäten vertreten sind. Also hast du da ein paar Anhaltspunkte von deinem Weg und deinem täglichen Tun, diesem Stern am Himmel zu folgen, um jetzt mal ein bisschen hochtrabend hier dein Bild aufzunehmen. Ja.
Ich glaube, man muss es unterteilen in auf der einen Seite natürlich die Arbeit, die wir nach außen verkörpern, Stichwort Räume schaffen für Jugendliche, Ort des Austausches zu sein, Fragen, die uns Jugendliche beschäftigen, wenn wir sie zur Debatte machen, die große Frage, wie wir das machen und einen safer Space aufzubauen. Das ist natürlich das eine. Aber das andere ist ganz konkret am Arbeits- oder im Arbeitsalltag, im Team, dass man sich gegenseitig feedbackt, dass man gegenseitig und miteinander reflektiert, dass man regelmäßiges Reflektieren hat, dass man von sich aus auch, oder dass ich von mir aus auch immer wieder, wo ich mir unsicher bin, Punkte auch ausspreche und sage, hey Leute, ich weiß nicht weiter, vielleicht könnt ihr mal mitdenken. Ist, glaube ich, ein Vorteil, dass wir alle jung sind und in unseren 20ern, ich bin mit 29 unser Methusalem schon in der Organisation, aber dass dieses offene Aussprechen und dieses, ja, laute Nachdenken, das ist das eine. Und wenn wir feedbacken, und ich meine, es gibt reichlich Feedback, du kannst dir gar nicht vorstellen, ob Schulworkshop oder ob Teamtag oder ein Gesprächsformat, es passieren so viele Sachen und vielleicht passieren ein paar Sachen nicht so, wie man sie sich gewünscht hat.
Höchstwahrscheinlich, oder?
Und das Gefühl hat, Mensch, bei der Ansprache oder in dieser Situation vor dem Publikum oder im Backstage oder in der Nachbereitung beim Aufräumen oder in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel unsere Nachhaltigkeit wahren wollen, ist mir das oder das oder in der Care-Arbeit oder in der unsichtbaren Care-Arbeit aufgefallen. Ja, dass man das nicht als Angriff oder als Stich wertet oder als ein persönlicher Seitenhieb, sondern dass man das als eine Botschaft registriert, hey, ich mag es, mit dir zusammenzuarbeiten und ich möchte gerne, dass wir weiter und besser werden. Und deswegen spreche ich das an und wir wollen ja etwas nach außen verkörpern. Deswegen erst recht müssen wir es innerlich feinjustieren. Also kein irgendwie alleiniges Grübeln um den oder nach dem richtigen Weg, sondern ein kollektives Innehalten oder ein kollektives Boxenstopp machen, weil wir mit sehr viel Geschwindigkeit unsere Sachen vorantreiben wollen, aber immer wieder diese Boxenstopps, diese ehrlichen Boxenstopps zu machen, das ist, glaube ich, ein Rezept von vielen, um es irgendwie hinzubekommen.
Du sagtest gerade teamseitig, würden dir nur Frauen gegenüberstehen oder weiblich gelesene Personen, hatte ich das richtig verstanden?
Genau, also in unserem Core-Team, wir unterscheiden bei Robot für Robot zwischen Core-Team und Volunteer-Team. Und das Core-Team, so den täglichen Projektmanagement, Veranstaltungsmanagement, Workshop-Koordination mit Lehrkräften, all diese Arbeit. Und hier sind wir mittlerweile mit Sarah, Chiara, Julia, Leonie, mir und Selvi zu sechst. Und es hat sich so entwickelt, lieber Kai, und irgendwann waren wir dann sechs und haben festgestellt, oh, ja, ich bin der einzige männlich gelesene Teilnehmer oder Mitglied im Core-Team, aber unser Volunteer-Team aus über 20 jungen Menschen aus dem Ruhrgebiet ist da anders natürlich und ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, fast schon vielfältiger aufgestellt. Oder haben da mehr Jungs auch in den Reihen der Volunteers. Wobei, vielleicht das noch, wenn ich das hinzufügen darf, Ehrenamt, Jugendarbeit, dort Jungs für zu begeistern, mitzumachen, mehr Überzeugungsarbeit braucht und auch mehr Outreach als engagierte Mädchen und Frauen zu finden. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich in anderen Engagement-Ebenen und in anderen Regionen Deutschlands bestätigt, aber bei mir in der europapolitischen und jugendpolitischen Arbeit ist mir das aufgefallen und das ist doch ein Punkt, den ich einfach noch teilen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber genau.
Ja, also hier auch jetzt nochmal klar der Aufruf für alle männlich gelesenen Personen, die zuhören. Ihr habt's gehört, wir sind vielleicht etwas unterrepräsentiert. Ohne dass wir jetzt genaue Zahlen hätten, aber das ist ja schon mal ein wichtiger Erfahrungsbericht. Ja.
Absolut. Vielleicht hängt es so ein bisschen damit zusammen, was eine solche Aufgabe oder so eine Tätigkeit mit sich bringt. Es braucht eine ganze Reihe von Soft Skills, wenn man in eine Schulklasse reingeht und über diese Themen sprechen möchte. Und oft sind sich vielleicht einige Menschen, sind sich vielleicht junge Frauen sicherer, wenn es darum geht, ja, das traue ich mir zu, ich kann mit gewissen Soft Skills, mit emotionaler Intelligenz, mit der Empathie, mit mich hineinversetzen in mein Gegenüber deutlich entspannter umgehen als vielleicht mancher Junge, der das vielleicht als Überforderung oder als jenseits der Komfortzone betrachtet. Aber wie gesagt, wir haben keine Zahlen, das ist jetzt nur ein Mutmaßen. eine Beobachtung von mir.
Ich finde es wirklich spannend, weil es ja ein bisschen so ein paar Stereotypen widerspricht. Ne? Also erstens gibt es ja sogar Studien, die zeigen, Jungs und Männer trauen sich eigentlich immer mehr zu, Mädchen weniger, und dass auch Frauen und Mädchen weniger Kompetenzen zugesprochen werden von außen als Jungs und Männern. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz interessante Beobachtung, die, oder Erlebnis, ist ja keine Beobachtung, sondern ist ja Teil deiner täglichen Arbeit, was du da siehst und erlebst. Und würde dich auch gerne fragen, ja, ob ihr damit versucht, aktiv umzugehen und zu überlegen, was ihr da von eurer Seite vielleicht machen könnt, um alle Geschlechteridentitäten anzusprechen und auch ganz konkret, wie es dir geht als einzige männlich gelesene Person im Team von Frauen und was das vielleicht auch in eurer Teamdynamik und Machtdynamik, was du da, ob das da eine Rolle spielt und was du da erlebst.
Nun ja, ich glaube, wir versuchen dem aktiv so ein bisschen entgegenzuarbeiten, liebe Helene, indem wir versuchen, eine große Lücke zu schließen, und zwar die Lücke nach alternativen männlichen Vorbildern und ganz gezielt Trainer und Trainerin immer im Tandem und im idealen Fall auch Trainer und Trainerin in die Schulklassen zu schicken und diese alternativen Vorbilder anzubieten, jungen Menschen, sei es jetzt in der Schulklasse oder eben auch bei unseren Events. Man muss sich vor Augen führen, es kann in vielen Familien wirklich so sein, dass Eltern, Papa Tag und Nacht arbeiten und im kleinen Freundeskreis nur der eine Typ Mann vorgelebt wird. Und wenn man das Handy zückt und auf Social Media unterwegs ist, durch die entsprechenden Algorithmen auch nur der eine Typ Mann, wie ein Mann zu sein hat, wie er sich nach außen zu präsentieren hat, welche Ideale er verkörpern muss, vorgeschlagen, jungen Männern angeboten werden. Und da reinzugehen, ist natürlich extrem schwierig. Mit den Algorithmen kann man gar nicht ankämpfen. Das ist gar nicht in unserer Macht, aber man kann sogenannte dritte Orte schaffen. Orte, an denen Begegnungen passieren, an denen Leute, der Soziologe Reinhard Mante sagt immer, demokratisch irritiert werden können oder so ein bisschen Alternativen angeboten werden. Und in solchen Safer Spaces mal Alternativen besprochen oder vorgelegt werden können. Das hat also ganz viel auch mit der Region hier zum Beispiel, in der wir uns befinden, zu tun. Starke Prägung von Armut, teilweise durch Freundeskreise und auch durch Social Media bestimmte Vorbilder. Aber eben auch ist das prinzipiell oder ein grundlegendes Problem. Kurzum, oder nochmal zurückzukommen auf deine Frage, Vorbilder zu schaffen. Das können wir persönlich aktiv anbieten. Und wenn wir dann die Vorbilder haben, kleine Anekdote aus einem Workshop oder aus mehreren Workshops, dann kommen plötzlich Jungs auf einen zu nach dem Workshop und fragen, du, kann ich eigentlich auch bei euch mitmachen? Du, könnt ihr mir euren Kontakt weitergeben? Oder wie kann man bei euch eigentlich Teil von euch sein? Also natürlich, indem man selbst irgendwie so eine Art Orientierung anbietet oder Leute sich mit einem identifizieren können, vielleicht weil in einer Schulklasse die meisten auch Migrationshintergrund haben und man plötzlich dann mit einem Migrationshintergrund in diese Schulklasse kommt und zu Beginn des Gesprächs kurz angesprochen, Kai, als Kind von afghanischen Eltern über die Bedeutung von Europa spricht, plötzlich eine neue Perspektive findet und, ach stimmt, so habe ich das ja gar nicht betrachtet, dann auf einmal. Also Vorbilder, nicht nur ein Vorbild, sondern viele Vorbilder in der eigenen Organisation. Wir sind ja mittlerweile über 20, sozusagen nach draußen zu schicken. Das ist, glaube ich, die eine Aufgabe, neben den Räumen, den Orten des Ausprobierens Alternativen zu bieten, in ganz verschiedenen Cafés oder Orten der Zusammenkunft im Ruhrgebiet. Und natürlich aufzuklären und ganz konkret Sachen zu besprechen, in den Schulklassen auch out zu callen, nicht als Trainerin jetzt, weil das nichts mit dem Thema zu tun hat, über gewisse Sachen hinwegzuhören, sondern wenn man schon für einen kurzen Moment da ist, dann auch ruhig mal einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und zu sagen, hey du, so sehe ich das nicht. Was verleitet dich eigentlich so etwas in Anwesenheit von uns oder von meiner Co-Trainerin oder von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern überhaupt zu sagen? Und mal so ein bisschen es auf die Spitze treiben zu lassen, weil wir ja eben dort sind, um gewisse Fragen aufzuwerfen und vielleicht auch mal Denkprozesse anzuregen. Bei der Person, die so etwas sagt, wahrscheinlich nicht. Aber da sitzen ja 10 weitere, die vielleicht in die ähnliche Richtung denken, die man vielleicht abholen kann. Solche Sachen machen, ich glaube, da äußert sich so unsere Arbeit und unser Beitrag in natürlich auch den Kampf für eine gerechtere Gesellschaft.
Ein Gedanke, der mir eben noch kam, so zum Ehrenamt und männlich gelesene Personen trauen sich klassischerweise mehr zu, wo ich aber auch den Gedanken habe, dass Ehrenamt und so die Skills und Social Skills, die da gefragt sind, vielleicht auch mehr so in Richtung unbezahlte Care-Arbeit gehen, wo sich durch eben diese implementierten Rollenbilder wahrscheinlich eben spontan auch mehr weiblich gelesene Personen das zutrauen. Was jetzt auch irgendwo wieder dafür spricht, dass es so in den Köpfen nach wie vor tief verwurzelt ist.
Du sprichst ein riesengroßes Thema an, lieber Kai. Ganz oft wird erwartet von uns, von Jugendlichen, ach, mach doch mal noch ein bisschen Ehrenamtsarbeit neben Familie, Schule, Hausaufgaben und dem ganz normalen Alltagswahnsinn. Vielleicht sogar neben einem bestehenden Minijob, den man gezwungen ist zu verfolgen, weil es irgendwie die finanzielle Lage von einem fordert. Das geht nicht. Menschen sehen das immer noch als ein nice to have, ist doch gut für deinen Lebenslauf. Und wohin das führt, ist ziemlich leicht zu beobachten. Wir erleben und können es auch jetzt sehen, das sind Zahlen übrigens, die das bestätigen, dass oft Menschen aus wohlbehüteten, aus guten Elternhäusern oder aus teilweise akademischen Backgrounds eher sich ehrenamtlich engagieren, weil sie es sich unter anderem leisten können, weil da kein Minijob konkurriert und weil das Ehrenamt da besser zu vereinen ist. Wir versuchen, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Wir sind nicht die Einzigen. Einige machen das jetzt mittlerweile, dass man sagt, hey, es gibt Aufwandsentschädigungen für den konkreten Workshop, den du bietest, für die ganze Vorbereitungsarbeit davor, für die Fahrt dahin, für das Nachbereiten, für die Durchführung, versuchen wir es zu entschädigen. Und dann muss es nicht mehr konkurrieren mit der Schicht im Minijob, sondern dann kann es ruhig dazu kommen, dass man den Minijob auch mal vertagt und stattdessen diese Bildungsarbeit macht. Wenn man sozusagen in die Schulklassen das Privilegierte oder den privilegierten Jungen aus der Akademikerfamilie, aus dem ganz anderen Stadtteil der Stadt, der mit den Problemen und Sorgen der Schulklasse überhaupt nichts zu tun hat oder überhaupt nichts mit anfangen kann, schicken, ja dann viel Spaß, da eine Brücke zu bauen zwischen Kids und Trainerinnen und Trainern. Aber wenn wir es schaffen, eine junge Person in die Schulklasse zu schicken, zu sagen, hey, ich bin nur ein paar Jahre älter, aber ich komme aus der Mitte, aus euren Reihen, seht her, hat sich mein Weg entwickelt oder das kann ich euch empfehlen oder davor kann ich euch nur mahnen, dann kommt das viel eher und viel schneller an und es ist übrigens auch authentischer.
Ja, total wichtiger Aspekt und der mir auch so gar nicht klar war, eben wie man an solcher Stelle ja eben große Bevölkerungsgruppen dann im Ehrenamt und in Organisationen dann völlig unterrepräsentiert sind, weil es eben nicht anders geht und man ja da auch wieder ja so die Durchlässigkeit begrenzt, ne, dass ja Chancen nimmt dadurch. Ja,
da geht es total viel um diese Zugänge und Macht, ne? Und wie Menschen, die gerade diese Privilegien und Zugänge haben, wie die bewusst zu öffnen, statt zu sagen, ja, die kommen halt nicht, dann halt nicht. Ne? Das ist. Aber du wolltest gerade noch was sagen, Kai, entschuldige.
Nee, du hast das jetzt wunderbar ergänzt. Ich habe nur so ein bisschen darum gerungen, wie ich es formuliere und du hast es jetzt nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Also vielen Dank dafür.
Naja, das ist in der Geschlechtergerechtigkeitsarbeit gibt es ganz ähnliche Phänomene. Ne? Also da gibt es die Albright-Stiftung hat diesen Thomas-Kreislauf geprägt, dass halt Menschen sich immer wieder selbst anstellen, in dem Fall sehr gut situierte, akademisierte, weiße Männer mittleren Alters, die auch im gleichen Lions Club oder Tennis Club sind und eben alle Thomas heißen. Das gibt's auch in der Zivilgesellschaft. Da sind's Christians. Das haben wir mal erhoben. Und das sind halt Sachen, die, wie du sagst, Milad, wenn es da keine anderen Vorbilder gibt und nicht konkrete Ideen und Ansätze und damit auch Unbequemlichkeit dran, was zu verändern und zu sagen, ja, ich bin vielleicht ein Thomas, aber ich nehme das nicht als selbstverständlich hin und sage dann, ja, mir ist halt nur ein anderer Thomas eingefallen, sondern Moment mal, wie nutze ich denn den Zugang, den ich habe, um das zu öffnen? Und ich glaube, das klingt banaler, als es ist, weil dann fängt wirklich es ja an, Strukturen zu verändern und eben Zugänge zu öffnen und die zu erweitern. Und damit ja, für viele haben dann das Gefühl, sie geben da was ab, dabei machen wir eigentlich was auf. Ne? Und so klingt das für mich, was ihr da versucht, Milad. Und wenn wir über eben Zuschreibungen, Identitäten sprechen, ist damit schon in der Schule anzufangen, ist einfach unfassbar wichtig, weil sonst all die Strukturen, die du beschreibst, setzen sich sonst einfach fort. Ne?
So ist das. Wir sind natürlich als kleine Grassroots-Organisation, die vor Ort so ein bisschen wie die Feuerwehr versucht, hier und da Feuer zu löschen. Wir haben natürlich einen Impact, aber der ist, wenn man so vergleicht, was man auf struktureller Ebene verändern könnte, ist natürlich ein ganz anderer. Und die Christians und die Thomasse, die brauchen wir, um sozusagen dort, wo andere Hebel zu betätigen sind, diese auch in die entsprechende Richtung zu verändern und diese Hebel in Kraft zu setzen. Wenn man zum Beispiel jetzt an die Anerkennung von Ehrenamt oder an zum Beispiel finanzielle Mittel für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter denkt, wenn wir an PädagogInnen und Pädagogen denken, LehrerInnenmangel oder eben auch zum Beispiel an die, ja, wie soll ich sagen, Wertschätzung unserer Schulgebäude. Wenn man an all diese Punkte denkt, dann braucht es, dann kann kein Milad so etwas in die Wege ändern, sondern dann braucht es eben die geballte Kraft von politischer Ebene. Und dort diese Leute zu adressieren, diese Leute immer wieder abzuholen, sie als potenzielle Ally zu sehen, als Ally anzusprechen, von ihnen Allyship einzufordern, ist natürlich auch eine Aufgabe, an die wir uns ebenfalls abackern, aber eben auch als Gesamtgesellschaft oder als ein Bündnis von Zivilgesellschaft eben auch adressiert werden müssen. Denn sonst, ich meine, trist oder ein bisschen düster beschrieben, ist das ja ein Zirkel oder ein Räderwerk, was sich dann nie verändert. Ganz oben auf Metaebene wird immer weiter gespart und ganz unten prekär von irgendwie engagierten und hochmotivierten Jugendlichen wird versucht, ein bisschen Feuer zu löschen. Mhm. Und das lässt man das System schleifen und verlässt sich einfach auf ein paar Nobelgesinnte oder auf ein paar enthusiastische Menschen, die extra bereit sind, noch zusätzlich Arbeit zu verrichten, die dann aber ein paar Jahren Burnout haben. Wir müssen stattdessen rauskommen aus dieser Logik. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann mal unsere Schulworkshops beenden könnten und uns zurücklehnen, weil plötzlich das Land NRW festgestellt hat, das gehört in den Bildungsplan oder in die Schulpläne, in die Lehrpläne über Fragen rund um Männlichkeit, Einsamkeit, Armut, mentale Gesundheit auch in der Schule zu sprechen und das große Thema Demokratie aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Da sind wir noch nicht dran. Deswegen müssen wir an beiden Fronten arbeiten und so ein bisschen auch wie Sisyphus es mit Humor nehmen, dass wir eben diese Räderwerkarbeit machen müssen.
Da sprichst du jetzt gerade was an, wo ich total bei dir bin. Ne? Ich meine, ich habe jetzt in meinem LinkedIn-Profil habe ich auch Impact-Philanthrop stehen, weil man irgendwie immer so, also es ist irgendwie für mich manchmal auch so eine Worthülse oder man schmeißt ja auch gerne mit so Worthülsen um sich, aber dieses Thema Philanthropie finde ich auch immer ganz schwierig, weil es gibt ein krankes System und dann kommt irgendjemand daher und sagt, ja, ne, du hast einen strukturellen Flächenbrand und dann kommt einer und sagt, haha, ich toller Mensch, ich kipp da jetzt mal ein Eimerchen Wasser drauf, ne, aus irgendwelchen Erträgen, die aus Quellen stammen, die oftmals auch viel kaputt machen, ne, aber dann hat man da so sein kleines Feigenblatt, ne? Und manchmal auch irgendwie so die Hoffnung, dass Philanthropie alles besser machen kann, bei manchen Menschen so groß ist oder die Erwartung, das muss daherkommen, dass man viel zu wenig dran setzt, das System zu verändern. Ne? Und deshalb sehe ich auch philanthropisches Wirken eigentlich als etwas, wo immer mitgedacht werden muss, wie schaffe ich es denn, ne, dass sich das nicht selbst erhält oder dass es das im besten Fall eben auch dann irgendwann nicht mehr braucht, weil sich das System nachhaltig verändert hat. Ne? Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne?
Absolut. Ich meine, ich vertröste mich selber, indem ich sage, klar, auf der einen Seite muss man die Politik, in unserem Fall ganz oft die Landesregierung, ansprechen und adressieren und versuchen, Gehör zu uns sich zu verschaffen, am besten noch kollektiv. Aber gleichzeitig braucht es ja auch den Kampf, junge Menschen für die Wahl zu begeistern und sie fürs Mitmachen an der Demokratie, im idealen Fall für das demokratische Abstimmen zu sensibilisieren. Also sowohl, dass auf der einen Seite in Zukunft hoffentlich auch weiterhin demokratische Mehrheiten zustande kommen und gegenwärtig die aktuelle Situation, wie sie gerade ist, trotzdem ins Auge zu fassen. Also und diesen Eimer Wasser nicht als vergeudetes Wasser und in sozusagen Dampf wieder aufsteigend zu sehen, sondern in meinem Fall diesen Eimer Wasser und jeden Tropfen als Bemühung, überall in jedem einzelnen Kopf, in jeder einzelnen Biografie einen Anstupser vielleicht geleistet zu haben, betrachten. Und dann in dem Fall, wenn wir einzelne Menschen versucht haben, irgendwie oder geschafft haben, anders zum Andersdenken anzuregen, ja dann, man denke nur an den Multiplikationseffekt, die sind wieder in ihren Familien- und Freundeskreisen unterwegs und dann kommt Change Schritt für Schritt, aber dann würde er kommen und es ist immerhin besser, als nichts zu machen und tatenlos zu sehen.
Ja, deshalb bekenne ich mich jetzt auch hier nochmal dazu, dass ich großer Freund und auch finanzieller Unterstützer von Ruhrpott für Europa bin, weil, ja, genau, eben auch solche Ansätze und diese Gedanken eben, ne, wie schaffen wir es, dass es das nicht mehr braucht. Ja. Und das, ja, ist eben extrem wichtig.
Ja, absolut.
Und was ich nochmal so spannend finde an dem, was du beschreibst, Milad, wie eigentlich dieser Bedarf an Allyship wie so eine Leiter sich von durch die Strukturen idealerweise ziehen müsste, ne? Oder Leiter ist dann gleich wieder das Bild von unten und oben, eher eben idealerweise finden wir ein neues Bild, was weniger in unten und oben denkt, aber wie Allyship auf so viele verschiedene Art und in so viele verschiedene Richtungen gelebt werden kann, ne? Also auch in dem, was du beschreibst, versuchst du das zu leben in deiner Arbeit und gleichzeitig brauchst und forderst du ganz viel Allyship von anderen ein. Und das macht es auch einfach nochmal anders aus, als es ist so ein lineares Geben und Nehmen, sondern wir haben alle unseren Gestaltungsraum, in dem wir uns selbst anschauen können und beitragen können, was wir mit den Privilegien, die wir in bestimmten Räumen haben, erreichen können. Und aber in anderen Räumen brauchen wir vielleicht wirklich eher andere, die dann für uns einstehen. Ne? Und dann würden wir anfangen, an den Stellschrauben der Strukturen vielleicht Veränderungen hervorzurufen. Ne?
Absolut. Wie gesagt, an beiden oder an mehreren Fronten, es auf der einen Seite vorzuleben, weil man sich ja selbst auch sonst nicht in den Spiegel schauen kann, wenn man das von anderen verlangen möchte. Und dann darauf zu setzen, dass wir für ein gesellschaftliches, wie soll ich sagen, oder nochmal zurück auf den Stern, dass wir es schaffen. Ich hoffe, kein Naturwissenschaftler hört uns jetzt zu, aber dass wir schaffen. Diesen Stern. Und zwar, diese Möglichkeit haben wir, diesen flimmerigen, scheinenden Stern immer stärker leuchten zu lassen, sodass dann auch andere Menschen diesen Stern nicht mehr übersehen können und sich an ihn orientieren wollen, können oder müssen. Und plötzlich auch sehen, ja, stimmt, um das zu erreichen, brauche ich oder muss ich auf diese Person und auf diese Organisation zugehen, ihnen zuhören und ihre Arbeit, teilweise unsichtbar, teilweise nicht sichtbar für einige Menschen, honorieren oder sie multiplizieren, indem ich sie skaliere oder ermögliche es zu skalieren, Knowledge Exchange schaffe, weil ich die Macht dafür habe, Vernetzung vorantreibe. Also all diese Sachen hängen nicht in unseren Händen, sondern in den Händen von anderen. Wir sind auf den guten Willen dieser Menschen angewiesen. Und wenn man sozusagen sie nicht daran erinnert oder wenn man nicht für eine Gesellschaft kämpft, in der es Allies gibt, ja, dann sieht man, glaube ich, sehr gut auf anderen Flecken dieser Welt, wozu es führen kann, wenn man nicht obwohl man nicht laut genug ist, für diese Sachen einsteht und andere Mehrheiten sehr schnell kurzen Prozess machen mit den Forderungen, die man hat. Davor habe ich persönlich Angst, um ehrlich zu sein, und solange es geht und solange man die Möglichkeit hat, muss man sozusagen dafür alles geben, damit man auch irgendwann nicht sagen kann, oder wenn man gefragt wird, was hast du eigentlich damals gemacht, dass man dann nicht irgendwie sprachlos ist und in die Leere schaut, sondern sagen kann, ich habe das und das und das gemacht, als damals noch demokratische Mehrheiten gab. Und das ist ja eine Motivation, ich glaube, die alle bei uns mehr oder weniger teilen, in irgendeiner Art und Weise, neben der, ja, wie soll ich sagen, dem Enthusiasmus, auch für eine mögliche Zukunft zu kämpfen, die so ein bisschen gerade in Ferne rückt, nämlich eine gerechte Zukunft und eben mit gewissen Werten behaftet, die ich vorhin genannt habe.
Ich finde es total berührend, weil mich das ja an so viele Gespräche auch erinnert, die ich gerade, und ich sage auch, wieder führen muss, wenn es um das Thema Gerechtigkeit für Frauen und Mädchen geht, wo halt gerade für männlich gelesene Personen das gerade wieder so ein bisschen optional wird, ob uns das interessiert oder nicht, ne? Und ich auf einmal, und ich erlebe das wirklich als einen sehr schnellen Rückschritt, viele männlich gelesene Personen sich das gerade wieder überlegen, ist das für mich überhaupt relevant oder vor allem ganz viel Fragen haben, wie mache ich das? Und da so einen kleinen Standpunkt von dir zu hören, finde ich einfach irgendwie, tut der an einem Tag wie heute, Mitte Januar 2026, total gut. Und gleichzeitig, ja, würde ich dich gerne fragen, wo nimmst du da gerade die Kraft für her, das für dich so klar zu haben? Und ja, wie können wir da mehr Leute mitziehen? Weil ich glaube, für manche wird es gerade irgendwie, für manche wird es gerade viel schwerer und bedrohlicher und für andere wird es gerade irgendwie auch alles wieder ein bisschen einfacher, weil vieles ist auf einmal nicht mehr so, wird nicht mehr so an sie herangetragen und eingefordert. Und du hast ja schon ein bisschen beschrieben, dass du da teilweise auch in der Mitte dieser Gewalten bist. Woraus ziehst du da deine Kraft?
Also ich ziehe die Kraft, und ich glaube, das gilt für viele aus unserem Team, aus dem, was wir vor Ort realisieren. Ich bin so happy, dass wir, der große Teil unserer Arbeit offline ist und wir natürlich ein bisschen Social Media müssen wir machen, um eben auch Zielgruppen jenseits der Schulklassen und jenseits der Begegnungsformate zu erreichen. Aber die große Kraft, den großen Treibstoff, den tanke ich, wenn wir Events organisieren, Begegnungen schaffen, wenn Leute zusammenkommen, die ähnlich Sorgen teilen wie wir und sich plötzlich verbünden und solidarisch werden miteinander und sich vernetzen und sagen, hey, das war so ein spannendes Thema, wir müssen den Ball aufgreifen und den Faden weiter spinnen und wir müssen dieses oder jenes Thema weiterdenken. Wir wollen jetzt in diesem Jahr ganz konkret das große Thema Einsamkeit und der giftige Impact oder der giftige Einfluss von Einsamkeit auf Demokratie in den Vordergrund rücken unserer Arbeit. Wir werden also ab Februar, in einem Monat ist es soweit, einen neuen Workshop zur Einsamkeit veröffentlichen und Schulen mit diesem Thema ebenfalls besuchen. Wir werden Einsamkeit, Armut, Männlichkeiten, mentale Gesundheit im Laufe dieses Jahres zum Anlass nehmen, um Events zu organisieren. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber von einem führenden Landespolitiker die Schirmherrschaft bekommen und so nochmal mehr Spotlight für genau dieses Thema jetzt bekommen. Weil Einsamkeit eben genau das ist, was viele Menschen, viele junge Menschen gerade extrem zu schaffen macht, liebe Helene. Es ist ein Riesenthema unserer Generation und es ist stark durch die Pandemie beschleunigt worden und nach der Pandemie, gerade jetzt durch die ganzen Nachrichten, die sich überhäufen und überschlagen, plus das Doomscrollen, was einen irgendwie immer wieder in seine Fänge zieht, befeuert. Und ich glaube, das muss das Jahr, das Offline-Jahr werden. Und wir müssen wieder das Analoge und das Offline und die realen Begegnungen, das reale demokratische Irritieren, das Verbünden wieder in den Vordergrund des Jahres rücken. Bringt nichts zu tun oder eben in Hoffnungslosigkeit zu erstarren. Wir haben den Drive und den Enthusiasmus und wenn wir es gut machen, dann stecken wir andere an, so wie in den letzten Jahren und das ist das Ziel.
Ein Ding, das ich schon öfter mal gehört habe, ist, dass auch oftmals bei Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, die Bereitschaft, so reaktionäre politische Kräfte zu wählen, rechte Parteien zu wählen, durchaus auch groß ist und dass viele der Erzählungen auch so aus Social Media bei Menschen mit Migrationsgeschichte verfangen. Wie ist da dein Eindruck?
Prinzipiell ist man doch nicht, nur weil man Migrationshintergrund hat, immun gegen gegen Propaganda, gegen Fehlinformation und Desinformation, gegen Sexismus, gegen all diese Männlichkeitsgeschichten und Narrative, die erzählt werden. Insofern ist das genauso wie, keine Ahnung, wie Max anfällig ist, ist auch Milad oder Murat anfällig in einer Schulklasse für genau diese Erzählungen. Ich glaube, wichtig ist, dass man keine Gruppe in einen Topf wirft und per se sagt, du bist so und so von Natur aus, sondern dass man eben eine Anstrengung macht und schafft und es anspricht in den Schulklassen von LehrerInnen, von entsprechenden Personen, die das authentisch debattieren, aber dass es Menschen gibt, die, ich habe das auch ab und zu in Schulklassen, lieber Kai, die entweder in der anonymen Fragerunde, man weiß aber ganz genau, von wem die Frage kommt, teilweise so tendenziöse oder in diese Richtung tendierende Fragen stellen. Ja, weil sie einen Algorithmus haben, der sie vollumfänglich informiert und ihnen ein vollumfängliches Wertekorsett und eine Orientierung, wie man das Leben zu leben hat, liefert. Von rechten InfluencerInnen oder religiösen InfluencerInnen, die auch noch aus ihrer Lebensrealität kommen. Also noch, das Problem sind nicht die Zielgruppen oder der Background, das Problem sind Algorithmen. Und dann wären wir wieder bei Europa und Europas Möglichkeiten, dem einzudämmen oder eben so etwas vielleicht als Verhandlungsmasse preiszugeben. Ich denke an den Digital Services Act, an den AI Act. Daran muss Europa rote Linien, darum muss Europa meines Erachtens nach rote Linien ziehen, weil das fundamental unser Werteverständnis verstößt und so ein Tool wie Grok, ich bin froh, dass die Bundesregierung dagegen vorgehen möchte, alles andere als das ist, was wir nach außen verkörpern und dass das aus den Staaten kommt, das macht mich traurig, weil ich habe selbst dort studiert und wir haben die Vereinigten Staaten so lange als traditioneller Wertepartner gesehen und das können wir aktuell nicht und das ist, ich bin jetzt wieder auf der Metaebene, aber ich wollte nur sagen, Algorithmen, Social Media, all das spielt eine Rolle, weswegen dann diese Fragen in der anonymen Fragerunde kommen und dann ist es gar nicht so überraschend, dass der Fragesteller zum Beispiel auch eine Migrationsbiografie hat.
Ja, und dabei schneiden sich ja auch sehr viele Narrative, ne? Die antidemokratischen mit antifeministischen, also da steckt ja oft dann auch ein extrem frauenfeindliches Weltbild noch mit da drin, ne? Also da überschneiden sich ein paar sehr gefährliche antidemokratische Narrative die mit einer extremen Frauenfeindlichkeit einhergehen und die eben genau diesen Narrativen und der vermeintlichen Einfachkeit, wenn wir wieder zu sogenannten traditionellen Rollenbildern zurückgehen würden, dann wäre unsere Welt ja wieder einfacher und in Ordnung, ne? Ist Teil dieser vermeintlich einfachen Antworten. Die einer der, um bei deinem Bild zu bleiben, die auch teilweise sehr hell leuchten als potenzielle Sterne, an denen wir uns orientieren könnten, weil sie unsere Welt so viel einfacher sortieren würden.
Geht einher mit einer Queerfeindlichkeit, einem Frauenbild, was propagiert wird. Dann gibt es gibt ja eine Bewegung, die Tradwives-Bewegung, all das kommt zusammen und man bietet jungen Menschen, jungen Männern, jungen Frauen meistens jungen Männern, eine Orientierung. Und das Problem ist natürlich, dass der Content eben so ist, wie er ist, total antidemokratisch. Aber wir sollten auch ein Auge darauf werfen, würde ich hinzufügen, liebe Helene, dass wir auf diese Sehnsucht nach Orientierung, diese kollektive Verunsicherung oder sogar auch diese Zukunftsangst, die sich bei uns, Gen Z, Gen Alpha, breit gemacht hat, dass wir auch darauf eingehen. Also offensichtlich gibt es ja dieses Bedürfnis. Und zu Hause oder auf Schule bieten nicht mehr genug Leitplanken oder gar Orientierung. Was müssen wir also machen? Ja, nicht tatenlos zuschauen, sondern versuchen jetzt alles daran zu setzen, eine diverse, vielfältige Vorbilder Orientierung, vielfältige Geschichten, positive Geschichten. Wo wollen wir als Gesellschaft hin? Was für eine Zukunft wollen wir? Nicht nur, was für eine schlimme Zukunft steht uns bevor. Also positive Zukunftsbilder zu zeichnen, das wäre mal ganz gut in so einer Situation. Und dann entkräftet man auch diese ganzen Contents und diese ganzen Hetze und diese ganze antidemokratischen Erzählungen.
Ja, und da habe ich wirklich gerade eine Sorge, weil mein Eindruck ist, dass in vielen der, es gibt ja gerade zunehmend Ansätze, Demokratie stärken, Demokratie retten etc., die das irgendwie nicht mitbedienen, sondern die von einer sehr homogenen und ja wieder aus einer sehr, ich finde schon, aus einer sehr privilegierten, oftmals sehr weißen, sehr akademisierten Teil der Gesellschaft heraus ihre Idee von Demokratie retten und stärken wollen. Und auf einmal, wie gesagt, und ich glaube, was du beschreibst, klingt ähnlich, muss auch ich wieder erklären, sorry, dazu sollten vielleicht auch Frauen, queer, Transmenschen etc. gehören. Und wenn wir jetzt über Demokratie sprechen, sollten wir über eine vielfältige, repräsentative, diverse Demokratie sprechen. Und da habe ich gerade echt eine Sorge, dass das, und es ist schon oft bei sozialen Bewegungen passiert, dass das so gefühlt hinten ankommt. Nie jetzt erstmal das Große und dann gucken wir wieder auf das vermeintlich Kleine. Aber eigentlich geht es um unsere gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, diese Trennung in erstmal das eine, das dann das andere ist höchst gefährlich. Und weiß nicht, wie du das siehst und erlebst in deiner Arbeit, ne? Ähnliches könnte sein, ja, erstmal Demokratie retten, dann kümmern wir uns wieder um Jugendliche. Ich übertreibe jetzt mit Absicht ein bisschen, ne? Und spitze zu. Aber ich sehe da solche Tendenzen in derzeitigen Bemühungen, Demokratie zu erhalten oder sogar zu sagen, die erstmal sogar Wirtschaft. Und dann haben wir ein Bild, auf dem nur Männer in den genau gleichsitzenden Anzügen sind, die jetzt dann unser Land retten. Ich mache gerade Anführungsstriche hier auf dem Video. Und da, weiß nicht, ja, erlebst du Ähnliches? Weil das ist wirklich eine sehr große Sorge, die ich gerade habe und die ich in meiner Arbeit mit Frauen und Mädchen und Geschlechtergerechtigkeit sehr stark beobachte.
Es geht sogar einen Schritt noch weiter, noch düsterer.
Oh Gott, wir müssen gleich noch irgendwas Positives finden, okay? Aber jetzt machen wir es erstmal, jetzt gehen wir erstmal richtig rein.
Lieber Kai, was wolltest du sagen?
Jetzt doomscrollen wir einmal so richtig.
Ja. Nein, aber was ich erlebe und was wir auch von anderen Organisationen rückgemeldet bekommen, ist, dass die Mittel, die es vor einigen Jahren noch relativ leicht gab für Demokratiearbeit, für die Arbeit an der Gesellschaft, für das Schaffen von Austausch, Dialog, all diese Sachen, all diese Mittel jetzt fünfmal auf den Prüfstand gelegt werden und im besten Fall gekürzt oder komplett abgeschaffen werden oder und in einzelnen Fällen noch in Form von Bruchförderungen noch vergeben werden. Damit, das meinte ich mit, es geht noch einen Schritt weiter, sondern, also was ich meine ist, die rhetorische Bagatellisierung oder die rhetorische Herabwürdigung von unserer Arbeit, von der Demokratiearbeit, ist ja das eine. Und der nächste Schritt wäre dann, Worten Taten folgen zu lassen und auch Mittel zu kürzen, Mittel einzustampfen. Und das passiert jetzt gerade, während wir sprechen. Mittel werden umgewidmet. Man sagt, das braucht es nicht so sehr. Stattdessen macht doch das und das und dann habt ihr alles in einem Topf irgendwie abgefrühstückt. Und dann kommen wir in eine Situation, in der so etwas gar nicht mehr möglich ist, beziehungsweise nur noch vereinzelt. Und das ist genau das, dieser Doom-Schritt, in dem wir uns befinden. Und da muss man ganz laut werden. Und so wie du es gesagt hast, es unterstreichen, das ist Standortfaktor für eine offene Gesellschaft, Standortfaktor für Europa, dass wir hier eine Gesellschaft haben, in der der Schwächste oder die Schwächsten genauso stark sind und die gleichen Rechte haben wie jede und jeder Einzelne. Und das macht dann in dem idealen Fall diese Gesellschaften aus.
Ja, also das ist tatsächlich erschreckend, ne? Wie gegen Zivilgesellschaft, gegen NGO gerade massivst gehetzt wird und eben auch bei den mehr oder weniger demokratischen Parteien das auch immer mehr zum Thema wird. Ne?
Absolut. Anstatt sich, also ich oute mich ganz kurz, ich wäre sehr gerne für einen Tag mal an den Schalthebeln und würde sehr gerne mal mich anschauen, was man eigentlich so als, weil oft schiebt man ja alles auf die Politik oder die da oben ab. Ich würde immer gerne spüren, was man denn wirklich verändern kann. Und inwiefern man, wenn man den Willen hat und den politischen Willen, was man dafür, ja, Knöpfe drücken kann, damit wir die wahren Probleme unserer Gesellschaft, die wahren oder meines Erachtens nach die wahren oder die Missstände angreifen kann. Denn so ein Land wie wir, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat Knöpfe und Schalter und Hebel und hat auch die finanziellen Mittel. Siehe da, wenn es einmal notwendig ist, Sondervermögen, Bundeswehr, dann ist es möglich. Man braucht aber, glaube ich, eine Prioritätensetzung. Und wenn man endlich mal, ich komme jetzt ins Träumen, aber wenn man, aber du hast ja gesagt, Helene,
wir werden sagen, jetzt kommen wir aus der Dunkelheit ein bisschen in Nähe des Lichts. Okay. Träumen.
Wenn man denn mal realisieren würde, wir sind nicht Saudi-Arabien und sitzen auf sehr viel Erdöl. Unser Rohstoff für die Zukunft ist die nachfolgende Generation. Und nur die nachfolgende Generation oder die Köpfe von morgen können dieses Land weiter prägen und weiter gestalten. Ja, da muss doch eigentlich, müssen doch riesige Sondervermögen für diese Generation an Land gezogen werden und endlich mal schnell eine Prioritätensetzung in Richtung junge Generation erfolgen. Von der Schule, von der Ausstattung der Schulen über den entsprechenden Umgang, über die zielgruppengerechte Ansprache und das Caring, all das mal sozusagen umrissen zu realisieren und dieser nachfolgenden Generation die bestmögliche Ausgangslage zu bieten, um das Versprechen, jede und jeder hat die gleiche Chance aufzusteigen in diesem Land oder abgeleitet von dem, was man sich vorgenommen hat, auch zu erreichen, wirklich einzulösen und nicht in einer Situation, in der wir jetzt sind, zu bleiben. Denn jetzt ist aktuell, leben wir in einer Lotterie von Chancen und in einer Lotterie von Biografien. Auch meine Biografie war zum Teil an verschiedenen Stellen an Lotterien oder wurde mit Lotterien entschieden. Ich meine, wenn ich ein Stipendium zu einer Zeit in meinem Leben nicht bekommen hätte, dann hätte ich vielleicht 5-mal überlegt, ob das Studium sowas wirklich Wahres für mich ist und ob der ein oder andere mit seinem blöden Spruch, damit wirst du nur Taxifahrer, vielleicht recht hat und ich mache doch was in Anführungszeichen Handfestes. Aber eben ein solches Stipendium in einem solchen Moment dann die Sicherheit gegeben hat, um weiterzumachen. Ja, das ist nichts anderes rückblickend als eine Lotterie, weil in einem kurzen Moment jemand oder der Stern oder die Sterne richtig standen und man weitergemacht hat. Aber so darf es nicht sein. So sollte es nicht sein.
Ja, und in dieser Lotterie können sich manche Menschen halt nicht nur ein Los kaufen, sondern unzählige Lose, ne? Und ihre Chancen sind so, so viel größer.
Genau. Also weg von der Lotterie der Chancen und hin zu einer ehrlichen, ausgestreckten Hand für jede einzelne junge Person in diesem Land. Das haben Menschen verdient. Eine ehrliche, ausgestreckte Hand und das ehrliche Angebot. Wir kümmern uns um dich. Du bist uns als Teil dieser Gesellschaft wichtig, ganz unabhängig davon, woher du kommst, wie du heißt und welche Augenfarbe du hast. Hier ist dein und deine Zukunft und wir wollen alles daran setzen, dass du sie nach deinem Ermessen gestalten kannst. So etwas würde ich mir wünschen, wenn ich an einem Tag in Berlin sitzen dürfte oder in Düsseldorf.
Das klingt wie eine nicht akademisierte Definition von Allyship für mich.
Ja, und meine Unterstützung dafür hättest du ganz, ganz sicher.
Ja, danke. Danke.
Ja, und ich finde es super spannend zu hören, dass ihr zum Beispiel Themen wie Männlichkeit und so da schon direkt mitdenkt, ne? Und Ich arbeite mit einer anderen Zielgruppe an diesen Themen, aber zu hören, dass ihr sozusagen auch da auf der mit Jugendlichen direkt, wo ja viele dieser Bilder so stark zementiert werden, gibt mir wiederum gerade ganz viel Hoffnung. Und ich bin wahnsinnig froh, wie politisch wir heute geworden sind, weil ich glaube, Allyship im Idealfall ist höchst politisch und ist eine höchst politische Haltung, die eigentlich jede Person in den unterschiedlichen Räumen, denen sie ist, einfordern oder leben kann. Und eben nicht nur, wenn es bequem ist und eben gerade für Menschen mit anderen Perspektiven und bei allen Dingen, die wir hier schwierig besprochen haben und die mir gerade extreme Sorgen machen und die mich auch extrem wütend machen und manchmal auch hoffnungslos, wenn wir da ein paar mehr Menschen wären, die diese Haltung für sich auch so politisch definieren würden, dann könnten wir, glaube ich, an echt vielen Stellen in der Masse einen Unterschied machen.
Voll. Vielleicht hat das damit was zu tun, dass die Tatsache, dass ich in Bochum geboren wurde und nicht in Kabul Politik war und man sozusagen Politik qua Geburt oder qua Wiege irgendwie immer schon im Leben als Begleitung oder als Antwort von vielen Fragen hatte, so ein großer, vielleicht ist das der Grund, warum das so ein großer Teil heute jetzt des Gesprächs war, aber genau diese Fragen sind für mich durch und durch politisch.
Absolut.
Und wir müssen sie auch aus dieser politischen Perspektive adressieren und angreifen.
Ja. Ich kann mir gerade kaum ein besseres Schlusswort vorstellen, außer ihr habt das Gefühl, es ist noch was ungesagt.
Naja, also finde ich auch großartig und auch so die Perspektive, die wir heute nochmal auf das Thema gewonnen haben und auch auf das Thema Allyship, dass wir heute auch nochmal ein bisschen größer gedacht haben und auch nochmal aus anderen Blickwinkeln und andere Themen betreffend beleuchtet haben, fand ich das Gespräch jetzt wirklich großartig.
Ja, danke euch beide für die Einladung.
Gibt's was du noch?
Toll, dass du dabei gewesen bist.
Sagen willst, Milad, ehe wir uns verabschieden. Gibt's noch was von dir, was dir wichtig wäre?
Nee, im Grunde genommen haben wir ein Potpourri an Sachen besprochen und ich glaube, wir waren auch ziemlich nah an den praktischen Sachen, die mich im Alltag beschäftigen. Und ich glaube, wir haben ganz gute Brücken zur alltäglichen Arbeit und eben zu dem großen Thema geschlagen. Insofern, ich bin happy und wenn ihr auch happy seid, dann können wir das so, glaube ich, ganz gut abrunden.
Dann mach du noch einen Abschluss, Kai, den wir dann für die echte Folge nehmen können.
Ja, ich, Milad, ich finde deine Sicht auf die Dinge und auf die Welt und eben diese Themen finde ich immer total inspirierend und es hat mich super gefreut, dass du dabei gewesen bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch beiden für die Einladung und danke, dass ihr dieses Thema in den Vordergrund rückt.
Danke auch von mir. Hört weiter rein, abonniert unseren Podcast und bis zur nächsten Folge.
In Verbindung.